Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und in dieser Folge von Markenkraft geht es um eine der großen, immer mal wieder aufkommenden Fragen der Kreativbranche. Ist Markenführung eigentlich Kunst? Und wie viel Marke steckt in der Kunst? Mein heutiger Gast ist jemand, der diese Grenze nicht theoretisch diskutiert, sondern sie über Jahrzehnte praktisch ausgelotet hat. Jean-Rémy von Matt, Mitgründer von Jung von Matt, einer der prägendsten Kreativagenturen im deutschsprachigen Raum. Vielfach ausgezeichneter Texter, Denker und Konzeptkünstler. Mit seinem Buch Am Ende hat Jean-Rémy gerade ein Werk vorgelegt, das sich in der Präsentation der klassischen Erwartungshaltung entzieht. Auf dem Cover steht das erste Buch, das von Anfang bis Ende immer schlechter wird. Und das wurde sogar empirisch validiert. Diesen Entstehungsprozess kann man nun auch schon als Konzeptkunst lesen oder als sehr gute PR. Das werde ich mit ihm jetzt gleich besprechen. Wir sprechen heute über Werbung und Kunst, über den Künstler als Marke und Marke im Kunstraum, über persönliche Brüche, falsche Erwartungen und darüber, wo man rauskommt, wenn man sein Leben vom Ende her betrachtet. Herzlich willkommen bei Markenkraft, Jean-Rémy. Schön, dass es geklappt hat und dass du da bist.
Lieber Olaf, ich freue mich auch und ich freue mich sehr, wie du mich vorgestellt hast. Das ist Balsam auf meine Seele. Konnte ich alles sehr gut nachvollziehen. Ich muss aber zum Thema Marke gleich etwas vorbeichten praktisch, weil Marken werden ja oft als positive Vorurteile, also das Wesen einer Marke ist oft ein positives Vorurteil. Und ich schleppe inzwischen, weil ich ja schon sehr lang dabei bin, also ich habe ja praktisch über 50 Jahre in der Werbung hinter mir. Ich schleppe so ein paar Vorurteile mit mir herum. Ich werde sehr oft als Marketing-Guru, als Markenexperte, als Media-Crack und so weiter bezeichnet. Das bin ich aber alles nicht, weil letztlich bin ich ja Werbetexter. Werbetexter und heute Konzeptkünstler. Sprich, Marketing-Guru ist sehr falsch. Markenexperte, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, weil ich zumindest das autodidaktisch mit unserer eigenen Marke und auch mit meiner eigenen Personenmarke sicher gut und fleißig gemacht habe. Aber ich wollte das nur vorausschicken, damit sich niemand wundert, wenn ich in Stottern gerate oder auf eine Frage erstmal langes Schweigen entsteht.
Ja, das ist super, dass du das so erklärst, weil es eine starke Marke weckt ja die richtigen Erwartungen, sonst erzeugt es ja auch Enttäuschung. Das heißt also, ein falsches positives Vorurteil kann langfristig für eine Marke auch böse enden.
Nach hinten losgehen,
genau. Aber
falsches Markenversprechen. Und das wollte ich jetzt gerade mal abräumen, das falsche Markenversprechen, was irgendwie entstanden ist. Und ich bin jetzt gerade dabei, meine eigene Marke zu schärfen.
Super, dann tun wir das mit diesem Gespräch. Und Markenkraft, wir beschäftigen uns ja hier seit ein paar Jahren mit der sozusagen Erforschung der Quellen von Markenkraft. Und da fokussieren wir heute auf einen Aspekt, nämlich Kreativität. Ja, weil Marken sind am Schluss ja Gedächtnisspuren. Und die Art, wie wir Dinge präsentieren und erzählen, hat einen ganz großen Einfluss darauf, was hängen bleibt. Und da spielt Kreativität eine große Rolle. Fast 3 Jahre sprechen wir miteinander, treffen uns auf Veranstaltungen und jedes Mal haben wir gesagt, so, jetzt sprechen wir aber wirklich über dieses Thema Marke und Kunst und Kunst und Marke und jetzt ist es endlich passiert. Ich freue mich sehr. Bevor wir über das Thema sprechen, im größeren Sinne, ganz simpel mal gefragt, du bist ja in Brüssel aufgewachsen, soweit ich auch aus deinem Buch noch erfahren habe, bist aber Schweizer. Und die Schweizer haben ja ein besonderes Verhältnis zu Geld. Wann hast du eigentlich dein erstes Geld verdient und wofür hast du dieses Geld ausgegeben?
Also in Brüssel bin ich geboren, bin in Brügge aufgewachsen, also die ersten 5 Jahre. Und dann in die Schweiz gezogen. Sprich, ich habe die gesamte Ausbildung, also die ganze Schulzeit, das habe ich dann in der Schweiz gemacht und bin jetzt seit über 50 Jahren in Deutschland.
Also in Brügge, das ist ja interessant, weil das meine Frau kommt aus Belgien und ich kenne also die Gegend sehr. Und Brügge ist ja ganz speziell auch ein Marken, das ist nur kurz dazwischen, das muss ich loswerden, weil wir später nicht mehr darauf zurückkommen. 25.000 Einwohner und irgendwie 6 Millionen Besucher. Da sieht man auch so den Aspekt der Marke Brügge. Wenn die Leute nach Belgien fahren, dann steht immer Brügge, Brüssel und Brügge sind, glaube ich, Antwerpen, Brüssel und Brügge sind, glaube ich, die Top-Locations. Und das zieht die ganzen Leute an aus der ganzen Welt. Und das ist also ein Markenproblem, was Brügge jetzt gerade hat, weil natürlich für 25.000 Einwohner ist die Menge an Besuchern leicht grenzwertig.
Interessant, du. Das inspiriert mich jetzt, da wieder mal hinzugehen, weil ich bin seither nie mehr dort gewesen. Und also ich habe nur diesen Film gesehen, Brügge sehen und dann sterben, heißt er, glaube ich.
Ja, richtig. Der Guy Ritchie.
Das habe ich mir angeguckt. Aber ich war nie mehr dort und 25.000, das verwundert mich sehr. Das ist ja
Mini. Ja, oder 50.000. Ich google das direkt
bist
mal.
Du sicher?
Eine Einwohnerzahl. Ja,
ich meine, die haben ja einen sehr starken Fußballverein auch.
Ja, ja.
Also das kann eigentlich nicht sein. Da musst du mal googeln, aber
100.000. Ah, ich 100.000. Korrigiere mich also, sofort. Ja,
genau,
ja, ja. Also 100, doppelt so viel. Aber trotzdem für Millionen für Millionen Besucher eine Menge im Verhältnis.
Aber interessant ist, also da wir ja über Marke reden wollen, Brügge ist eine Marke, also eben auch überproportional. Und das ist ganz interessant, wie eben auch Städte zu Marken werden. Teilweise übrigens, ich habe ja gerade Fußball erwähnt, teilweise über Fußball. Also beispielsweise Mönchengladbach ist ja auch eine recht kleine Stadt, aber durch Fußball natürlich überproportional bekannt. Und umgekehrt gibt es größere Städte, denen fehlt halt irgendwelcher Glanz. Und die werden dann auch unterschätzt in ihrer Größe.
Das stimmt. Jetzt habe ich dich aber abgelenkt. Lass uns zurück zu der Frage, ne? Mit dem verdienten Geld. Ja, ja, ja.
Genau. Oh Gott. Ja, also da ging es bei Geld, also am Anfang ging es immer ums Überleben. Überleben, also jetzt nicht, dass ich hungern musste, aber ich habe mir nie irgendwelche Sachen, also ich kann mich nicht erinnern, an was ich gekauft habe. Aber du
erstmal verdient. Also verdient. Hat dich irgendjemand für irgendwas bezahlt? Also so als Kind, was war so das erste Geld, was du so in die Hand gekriegt hast?
Ich hatte so ein paar, diese ersten Jobs, die man so macht. Also mein allererster Job, das war ganz interessant, das habe ich auch im Buch beschrieben, weil das war der demütigendste Job, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also, weil ich war Balljunge im vornehmsten Tennisclub von Zürich. Und vornehm in Zürich ist immer sehr vornehm. Also es war der Grasshopper Club Tennisabteilung. Und da waren also reiche Schnösel, oft nicht viel älter als ich. Und ich musste mich bücken für sie. Und ich musste den Ball hinter und ich musste mich beschimpfen lassen von denen, wenn ich den Ball dem Falschen zuwarf und so weiter. Also da bin ich gleich, also ich war da relativ robust, also bin ich eigentlich immer gewesen. Aber dennoch, also dieses Bücken müssen, um andere glücklich zu machen, das ist eine Schule fürs Leben. Und gerade wenn man dann irgendwann mal vorhat, Dienstleister zu werden, da bist du ständig am dich bücken, um andere glücklich zu machen. Also das war mein allererster Job, da hat man nicht viel verdient, aber egal. Und dann kam ein nächster Job, der war aber auch wieder interessant. Da war ich in der Bank an der Bahnhofstraße in Zürich, auch sehr typisch Schweiz, also Bank. Und ich musste als erstes eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Das hat mich schon ein bisschen verängstigt, weil ich dachte, warum? Komm, ich bin 17, was soll ich denn ausplaudern? Aber ich habe es dann irgendwann begriffen, warum. Ich war im Zentralregister beschäftigt und ich bekam jeden Morgen einen Stapel Tageszeitungen aus aller Welt. Also irgendwie die Top-Blätter aus aller Welt auf den Schreibtisch und ich sollte die Todesanzeigen durchgucken. Also ich sollte nur die Todesanzeigen lesen und immer sofort prüfen, ob der ein Konto, der oder die ein Konto bei uns hat. Und wenn, und das war ja oft so, dass die Leute dann irgendein Konto hatten, das war die Credit Suisse, die es heute nicht mehr gibt. Und wenn, musste ich sofort melden. Dann wollten die dann irgendwie das Konto sperren oder was auch immer. Und wenn ich früh fertig war, also ich hatte dann, manchmal war ich um 3 fertig, musste aber noch bis 6 Uhr dort sitzen, weil Homeoffice gab es damals noch nicht und so, dann habe ich Jagd auf Stars gemacht. Dann habe ich mal die ganzen Formel-1-Fahrer abgescannt, also habe ich geguckt, welcher, und siehe da, die Hälfte, also ich halte mich jetzt nicht mehr an die
Bankgeheimnis.
Die Hälfte des damaligen Formel-1-Stelle hatten ein Konto bei dieser Bank. Und dann habe ich bei Stars geguckt und so. Das war schon, das war.
Und dann hast du den tieferen Sinn der Verschwiegenheitserklärung verstanden.
Genau, das habe ich dann begriffen. Und der nächste Job war auch, es waren alles irgendwie schon, sagen wir mal, philosophisch interessante Jobs. Also von dem, was ich machen musste, war es langweilig und basic. Also es musste einfach gemacht werden. Aber die hatten alles einen philosophischen Hintergrund, der mir natürlich erst nachher bewusst wurde.
Da würde ich gerne einhaken.
Ja,
und
gerne.
Zwar, was kam zuerst? Kam erst die Lust am Schreiben oder die Lust am Denken? Das ist ja so diese philosophische Dimension, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich alles? Oder die auch, ja, teilweise sensorische Lust oder die Lust an der schönen Gestalt von Worten und dem Klang und dem Rhythmus. Was kam da zuerst?
Also die Lust am Denken war immer stärker ausgeprägt, weil ich behaupte zwar, dass ich in meinem Leben mehr geschrieben als gelesen habe, aber ich bin jetzt nicht der Schreiber im Sinne von, also jemand, der gerne lange Texte schreibt oder so. Ich habe mich jetzt auch mit dem Buch, da habe ich mich schon ziemlich abgequält. Also so ein Buch voll zu schreiben, das ist nicht ohne, also war für mich nicht ohne. Zumal ich durch meinen Beruf behaupte ja, Werbetexter sind nicht Dichter und Denker, sondern Verdichter und Ausdenker. Sprich, das Verdichten steht bei uns im Zentrum. Und wir sind in der Werbung sind wir es gewohnt, weil wir ja letztlich den Menschen Zeit klauen und gut sind, wenn wir möglichst wenig Zeit klauen, also wenn wir unsere Botschaften möglichst kompakt formulieren. Das heißt, wir sind darauf trainiert und gedrillt, aus einem größeren Inhalt einen sehr kurzen Text zu machen. Also aus 5 Sätzen einen Satz zu machen und aus einem Satz in 3 Wörtern zu einem Slogan zu verdichten. Also das ist unser Ziel, ist Verdichtung. Und umso schwerer ist es dann, ein Buch voll zu kriegen, wenn man also bei jedem Satz immer instinktiv drüber nachdenkt, wie kann ich es noch kürzer fassen. Insofern ist das Buch übrigens sehr dicht. Also das Buch ist nicht jetzt.
Das kann ich bestätigen. Das sind ja auch alles sehr kurze Kapitel. Deshalb sind sie auch sehr kurzweilig. Also ja. man muss jetzt nicht ein Kapitel eine Stunde lesen, sondern ist eigentlich 10 Minuten durch.
Ich kann nicht anders, weil letztlich auch, guck mal, beispielsweise Film, ein Werbetexter, der ist trainiert, dass eine Geschichte in 30 Sekunden oder in 20 Sekunden erzählt ist, dass ein Dialog erzählt ist, dass eine Handlung vollbracht ist. Das heißt, ich würde mich jetzt wahnsinnig schwer tun, einen 90-Minuten-Film zu schreiben, weil ich einfach anders gepolt bin.
Ja. Bevor wir über das Buch noch tiefer sprechen und der Weg zum Konzeptkünstler, lass uns da nochmal kurz, was du gesagt hast, du bist jetzt schon bei der Werbung. Wie bist du überhaupt in Kontakt mit Werbung gekommen? Also oder mit dem Konzept Marke, also von dem Bankjob und so weiter. Wie kamst du dann in die Werbung?
Es war so, dass mir, mein Vater ist Buchhändler und das hatte so ein bisschen den Nebeneffekt, dass Bücher für mich nie einen Wert darstellten, weil Bücher gab es en masse. Mein Vater hat ständig Bücher nach Hause gebracht. Das heißt, ich habe ein Buch war für mich nie was Besonderes, sondern es war eher so das, was der Vater halt mitbrachte. Also es war eher so ein bisschen langweilig und muss ich das jetzt lesen und so. Also ich habe auch nie viel gelesen. Mein Vater war allerdings katholischer Buchhändler. Sprich, es waren meistens Bücher mit religiösem Einschlag und das hat mich wenig interessiert, kann man sich vorstellen. Aber eines Tages hat er mir dann so amerikanische Werbe-Annuals mitgebracht, also die Annuals der besten Werbung Amerikas. Und das hat mich total fasziniert. Also die habe ich verschlungen. Ich habe teilweise sogar die Texte auswendig gelernt. Das hat mir so gut gefallen, wie die argumentieren, wie die diese amerikanische Art eben zu verkaufen, aber eben auch die Art, wie Werbung Inhalte verdichtet, auf den Punkt bringt, die Slogans und so weiter. Das hat mir wahnsinnig gefallen. Und
das hast du noch einen Slogan in Erinnerung, wenn du die auswendig gelernt hast? Also einer, der, wo du sagst, oh ja, der hat bei mir so richtig, das war die Überholspur ins Gehirn?
Ja, doch. Also zum Beispiel We Cry Harder von Avis. Ja. Und die ganze Kampagne, die habe ich also wirklich förmlich auswendig gelernt, weil das hat mir so gut gefallen. Das war ja so eine Werbeschlacht gegen Hertz. Also eine sehr interessante Werbeschlacht, weil Avis war nicht Nummer 2, sondern die waren irgendwie Nummer 3 oder 4. Das war eine echte Angreifermarke. Und die haben sich gesagt, wir werden am ehesten wahrgenommen, wir werden am ehesten groß, wenn wir den Marktführer angreifen. Und der Marktführer war Hertz. Und der Slogan von Avis war, we are only number 2, but we try harder. Also dieses try harder. Und das waren damals noch Anzeigen im Wesentlichen. Das waren tolle Motive, die waren originell, clever gedacht. Und sehr schön war, wie sich Hertz dagegen wehrte. Also Hertz kam dann mit Motiven, mit der Aussage, seit Jahren erzählt Ihnen ein Wettbewerber, dass wir die Nummer 1 sind und hier erzählen wir Ihnen warum. Und so, also es war eine sehr clevere Schlacht und Sieger waren am Ende die beiden Marken, weil beide Marken haben einen Wettkampf, also einen Schauwettkampf veranstaltet in den Medien und die Leute fieberten mit und die beiden Kombattanten wurden wahrgenommen, aber alle anderen eben nicht. Also das heißt, gibt ja die Redensart, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Im Marketing ist genau umgekehrt, wenn zwei sich streiten, ärgert sich der Dritte, weil er eben nicht Teil dieser Debatte
ist. Ist nicht Teil der Diskussion. Wer das ja super gemacht hat in den letzten Jahren, ist ja Mark Ritson, der sich als Gegner von Byron Sharp, dem Chef des Ehrenberg Bass, installiert hat und eigentlich diese Avis-Strategie gefahren ist und dadurch super bekannt wurde, weil er eben als Gegenspieler so wahrgenommen wurde. Also genau das funktioniert also heute noch, selbst in so einem speziellen Bereich wie bei Marketingberatern.
Absolut, genau.
Weil ich weiß, es gibt ganz viel, also das, so bist du in die Werbung gekommen. Danke für die Geschichte.
Das war der erste Impuls.
Und dann würde ich sagen, dann spulen wir vor, ja, weil ich weiß, dass es ganz viele Podcasts gibt, wo du über die Geschichte von Jung von Matt gesprochen hast. Es gibt eine ganze Doku über Jung von Matt. Und ich möchte so auf einen Aspekt mit dir hinaus, der uns beide viel Spaß macht, der halt wenig besprochen ist, dieses Thema Werbung und Kunst. Also wir spulen jetzt vor, unfassbare Karriere in der Werbung, einer der erfolgreichsten Werber Deutschlands, ne, größte Agentur, unabhängige Agentur überhaupt aufgebaut. Und dann plötzlich, oder nicht plötzlich, irgendwann entschiedst du dann für dich, ich werde jetzt dann doch Künstler. Und bevor wir die Gründe da besprechen, nochmal ganz kurz, was ist denn so aus der Betrachtung die Verbindung zwischen Werbung und Kunst und ist Kunst Werbung für dich oder wo verschwimmt das Ganze ineinander?
Also es gibt halt einen Teil Gemeinsamkeit natürlich. Es geht in beiden Fällen um Kreativität. Es geht um beiden In beiden Fällen geht es um den Betrachter, also quasi um den Betrachter irgendwie zu faszinieren, zu binden. Aber genauso gibt es natürlich auch markante Unterschiede. Also ein wesentlicher Unterschied zwischen Kunst und Werbung ist, dass auf Werbung hat niemand gewartet. Also Werbung muss sich irgendwie anbieten. Kunst wird betrachtet, Werbung nicht. Also Werbung wird nicht freiwillig betrachtet, sondern die muss irgendwas tun, damit die Leute überhaupt zuhören. Aber in Museen geht man und man gibt sich Mühe, man zeigt Geduld mit einem Werk, man versucht herauszufinden, was es einem sagen will. Dieses Glück hat Werbung natürlich nicht. Und entsprechend gibt es auch einen Unterschied in der Gestaltung von Kunst und von Werbung. Werbung fokussiert sehr stark, also Werbung versucht, auf eine Botschaft zu fokussieren. Diese Botschaft heißt am Ende, kauf mich, beziehungsweise unterschreib oder wähl mich, was auch immer. Und Kunst macht eher das Gegenteil. Also Kunst öffnet irgendwie eine Meinung. Also der Kunst sucht oder möchte verschiedene Interpretationen haben, Werbung nicht. Also Werbung zielt auf eine Interpretation. Also Werbung, sprich der Trichter, ist praktisch umgekehrt bei der Werbung. Also Werbung möchte auf einen Punkt verdichten und Kunst macht genau das Gegenteil.
Ja, spannend.
Aber es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede. Was sehr spannend ist im Kunstbereich, ist, wie sehr dort Marke zählt. Also Marke zählt natürlich in der Marktwirtschaft, im Marketing spielt sie eine wichtige Rolle, vor allem bei Luxusgütern, aber in der Kunst ja noch viel mehr. Das heißt, das gleiche Werk mit einem berühmten Namen hat einen ganz anderen Wert, als wenn es von einem Kunststudenten oder einer Kunststudentin ist. Es könnte aber die gleiche Idee sein, es kann das gleiche Werk sein. Also der Name multipliziert den Wert eines Werkes extrem.
Und was denkst du, was ist die Quelle dieser Kraft? Das ist ja so ein Teil, was Markenkraft ausmacht, ne? Die erhöhte Kauf- und die erhöhte Zahlungsbereitschaft. Und da haben wir hier, wie du es gerade beschrieben hast, in der Kunst wahrscheinlich diesen Effekt in Reinkultur. Und aus deiner Erfahrung der Kunstwelt, was erzeugt das, dass es dann so passiert? Ist es die Sicherheit der Investition zum Beispiel, weil Kunst ist ja auch nicht billig? Haben die Leute alle Angst, Geld auszugeben für Kunst? Und dann ist der berühmte Name halt eine sichere Investition?
Ja, das spielt sicher eine Rolle, weil bei Kunst, anders als bei Marken, also eine Marke, also beispielsweise irgendeine Handtasche von irgendeinem Luxusdesigner oder eine Uhr oder was auch immer, die gibt es ja so oft man will. Also es gibt zwar ein paar Uhrenhersteller, die sehr restriktiv sind, aber jetzt beispielsweise, wenn man oder ein Auto, das kann man immer wieder nachkaufen. Also das wird so oft produziert, wie der Markt es verlangt. Kunst setzt ja auf Verknappung. Also das heißt, ein Werk gibt es nur einmal und wenn man dafür dann viel Geld ausgibt, dann ist schon sehr wichtig, dass das, dass der Marktwert des entsprechenden Künstlers diesen Preis auch rechtfertigt und letztlich ein Wiederverkauf möglich macht, also dass der Wert eben beständig ist.
Und wie viel Wissen, darf ich ganz kurz fragen, ist ja so, Marken erzeugen ja auch so einen Framing-Effekt. Das heißt, die gleiche Leistung wird anders wahrgenommen durch die Marke. Und es ist ja auch gut erforscht, dass dieser Effekt sogar physiologisch nachweisbar ist. Also das heißt, wenn ich mit bewusst Red Bull trinke, bin ich danach physiologisch messbar wacher, als wenn ich nicht weiß, dass ich Red Bull trinke. Genauso wie mit einer Aspirinverpackung, also Zuckertabletten aus einer Aspirinverpackung erzeugen, also einen fast, nicht, genau, nicht ganz, aber einen ähnlichen schmerzlindernden Placebo-Effekt. Und so, und inwiefern ist die Biografie des Künstlers, was ich weiß über den Künstler, also wie viel Wissen brauche ich eigentlich, um Kunst schätzen zu können? Oder ist es egal?
Nee, natürlich. Also der Name bzw. die Historie des Bildes erzeugt erzeugt die Faszination bzw. die Strahlkraft. Also ich bin guten Mutes, dass wenn ich Mona Lisa irgendwo in der Galerie in Berlin, vielleicht nicht mal in Charlottenburg, sondern in Schöneberg, in der kleinen Galerie in der Nebenstraße gesehen hätte, selbst mit viel Kunstverstand, wahrscheinlich wäre ich dran vorbeigelaufen, also achtlos dran vorbeigelaufen, sprich, aber die Faszination, allein schon mal in Paris zu sein, dann im Louvre zu sein und die ganzen Absperrungen oder die Sicherheit zu erleben, die Tatsache, dass man da gar nicht nah ran kann, dass da ganz viele Leute sich drängen, wie bei vielen Meisterwerken, die ich gesehen habe, das ist ein wesentlicher Teil der Faszination. Sprich,
wobei das ja die Inszenierung ist, ne? Also das ist ja für jeden Touristen sozusagen, dass diese Reize nimmt jeder Tourist auf und dann kommt sozusagen, das ist eine Bühne. Worauf ich hinaus wollte, ist, wie viel muss man eigentlich über die Geschichte, dass zum Beispiel die Mona Lisa mehrmals geklaut wurde, dass sie Leonardo da Vinci war, dass er ganz wenige Bilder hinterlassen hat, die meisten davon unvollendet und. Also diese Verbindung zwischen Wissen über das Kunstwerk und Schätzen des Kunstwerks, also auch als Genuss. Wie erlebst du das? Oder denkst du auch, es ist auch gut, ganz naiv auf Dinge zuzugehen?
Story ist ein wichtiger wertbildender Teil. Und zwar nicht nur in der Kunst, sondern natürlich auch in der Markenwelt. Also was verbindet man damit? Welche Geschichte hat eine Marke? Halte ich für ganz wesentlich. Also ist die irgendwo aus der Retorte plötzlich da oder hat die irgendwie, bringt die was mit? Also bringt die eine ganze, also kommt da eine ganze, also wenn ich dieses Produkt kaufe, kaufe ich damit eine ganze Ära oder eine ganze Markenstory. Das ist schon ganz wesentlich, ja klar.
Und da beginnt ja so das, worüber wir sprechen, schon ist ja interessant, dass da die gleiche Logik herrscht. Das heißt, der Künstler muss auch dafür sorgen, dass seine Geschichte bei demjenigen, der dieses Werk schätzen soll, in irgendeiner Weise gelernt wird. Und da haben wir zumindest von der Zielsetzung her eine Verbindung. Wobei dann wieder mir Künstler einfallen, die bewusst sich jeder Aussage entziehen und sagen, ihr müsst euch das alles selber überlegen. Aber das ist dann auch wieder Teil der Story. Der gibt nie Interviews und sagt nie was zu seinen Werken.
Ne? Genau, so. Auch Distanz ist eine Teil einer Story. Also da gibt es alle Schattierungen, also wie ein Künstler praktisch sein Werk überhöht, also eben durch Distanz oder auch es gibt auch Künstler, die letztlich durch einen exaltierten Lebensstil, also Jeff Koons vielleicht oder so, wo Teil der Marke eben auch der Lebensstil des Künstlers ist. Da gibt's, und dann gibt es wieder den braven, verschwiegenen Künstler, der sich nicht aus seinem Atelier traut, kaum zu seinen eigenen Vernissagen geht, dort aber auch nichts sagt, weil er zu scheu ist, um zu reden. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Storys, aber eben auch viele unterschiedliche Storys, die alle funktionieren können auf ihre Art.
Wie beeinflusst deine Story als Top-Werber und erfolgreicher Unternehmer die Rezeption deines Werks? Vielleicht, das wäre jetzt, glaube ich, mal spannend, vielleicht auch aus meinem Leben. Wie kam es dazu, dass du dann Konzeptkünstler wurdest? Das war ja wahrscheinlich keine so spontane Laune, sondern es hat sich ja über einen Zeitraum entwickelt. Magst du uns daran teilhaben lassen,
wie das gekommen ist? Genau. Worüber soll ich zuerst reden? Also wie ich zur Kunst kam oder wie ich...
Vielleicht erst, wie du zur Kunst kamst und dann reflektieren wir darüber, weil das ist ein schöner, eine schöne Griffkante, wie dann deine Story, wo du herkamst, also wie du in die Kunst gekommen bist, dann wiederum das, was wir gerade besprochen haben, beeinflusst, wie dein Werk dann aufgenommen wurde. Aber vielleicht, damit es für die Hörer so nachvollziehbar ist, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht, was du da eigentlich machst, erzähl einfach mal, wie es dazu gekommen ist.
Also ich nenne mich nach wie vor nicht wirklich Künstler oder ungern Künstler. Es steht zwar, bei Wikipedia steht, dass ich Künstler bin, also kann ich dem...
Dann ist das die Wahrheit.
Dann ist das die Wahrheit, genau.
Alles, was im Internet steht, ist immer die Wahrheit.
Aber ich tue mich da noch, also ich habe da noch ein bisschen Scheu vor, weil ich sage, okay, da möchte ich aber erstmal richtig was geleistet haben. Und was ich schon, also den Titel, den ich mir schon anschmecke, ist junger Künstler. Also ich nenne mich immer noch junger Künstler. Weil ich letztlich bin ich natürlich Anfänger. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich für Kunst eigentlich gar nie groß interessiert habe. Also ich habe mich, bis ich kurz vor 70 war, habe ich mich für Kunst so interessiert, wie ein, sagen wir mal, ein einigermaßen interessierter Durchschnittsbürger. Also jetzt nicht gerade wie der Durchschnittsbürger, aber so ein Tick mehr. Aber nicht wirklich wie ein Experte. Das heißt, ich bin in Museen gegangen, wenn ich irgendwo in der Stadt, in einer fremden Stadt war. Also wenn ich in L.A. war oder so, bin ich in Museen gegangen. Aber ich bin jetzt nicht in jede Ausstellung gerannt oder auch. Und ich kannte mich eigentlich nicht aus. Ich kannte nur die großen Namen der Kunst. Sprich, ich war wirklich Neuling und habe da dann nach meiner Karriere als Werber erste Versuche gemacht. Und was mich so ein bisschen dahin getrieben hat, ist einerseits natürlich der Wunsch, weiter was zu machen, weil ich bin nicht jemand, der gut ist, wenn er zu Hause rumsitzt, sondern ich wollte irgendwas tun. Dann hatte ich natürlich große Lust, nachdem ich 50 Jahre lang dienstleistender Kreativer war, sprich nie Herr über meine Ideen, sondern immer nur Leihmutter meiner Ideen. Also ich habe Ideen geboren, ich habe sie präsentieren können, ich habe sie empfehlen können, aber ich habe nie darüber entschieden, sondern entschieden haben immer andere. Und sehr oft, ist ja klar, im Marketing wurden die Ideen natürlich verändert, meistens nicht verbessert, eher verschlechtert. Sprich, ich hatte natürlich den Wunsch, den großen Wunsch, endlich mal Herr über meine Ideen, letzte Instanz zu sein, um wirklich zu entscheiden, das machst du jetzt einfach, weil es dir gefällt. Und ein anderer Aspekt, der mir wichtig war, Marketingkommunikation ist natürlich immer schnelllebiger geworden. Also immer, und mit der Schnelllebigkeit ging auch zwangsläufig eine Lieblosigkeit einher. Weil wenn eine Sache nur noch einen Tag erscheint und am nächsten wieder weg ist, dann kannst du auch nicht so viel Herzblut darin investieren. Und ich war es halt noch als Werber noch gewohnt, dass man an einem Satz, an einer Schlagzeile, da habe ich gefeilt wie ein Blöder, bis sie perfekt war. Also das heißt, ich habe immer auch auf die Form eines Satzes geachtet. Auf den Umbruch, das war mir wahnsinnig wichtig, dass da nicht irgendwo mitten in der Zeile ein Komma steht und so. Also ich habe umformuliert, bis ein Satz quasi wie in Stein gemeißelt war. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist die Frontbeschriftung meiner Hausfassade. An dem Satz habe ich auch lange gefummelt, bis er eben so war, dass er genau passte. Und diese...
Das musst du kurz erklären, stopp, genau, weil nicht alle Hörer wissen, worum es da geht. Es geht um ein Haus in Berlin und was ihr so gekauft
berühmt,
hattet. Ne?
Das weiß ich,
ja, das ist berühmt, aber ne, es gibt immer Junge, die nachwachsen, die haben es noch nicht gehört. Also in Berlin ist auf jeden Fall berühmt. Aber erzähl mal kurz die Geschichte.
Genau, wir werden einen 3-Stunden-Podcast haben, weil ich alle Geschichten erzählen muss. Also es war so, wir hatten das Haus gekauft und sind dann nochmal hingefahren nach der Unterschrift beim Notar. Und meine Frau sagte, oh Gott, wir haben das hässlichste Haus der Straße gekauft. Und das war auch so. Das war irgendwie so braun-grünlich, mit vielen Flecken, mit so Satellitenschüssel hingen raus, die Fensterläden waren angegammelt und so. Es war super hässlich. Und in einer Straße mit einigen schönen Häusern. Und ich war da ein bisschen geknickt und habe meiner Frau versprochen, du, ich sorge dafür, dass es das meist Fotografierte wird. Und habe dann überlegt, was muss man in Berlin Mitte auf ein Haus schreiben, dass es die Leute inspiriert, ein Foto zu machen, dass es irgendwie emotional bewegt, dass es auch so ein bisschen rätselhaft, also dass es irgendwie einfach aktiviert. Und habe dann länger überlegt und habe dann diesen Gedanken, dieses Haus stand früher in einem anderen Land, drauf geschrieben. Das passte perfekt, eben nachdem ich natürlich eben diese Formulierungsübungen gemacht habe. Und das haben wir dann zum 20. Jahrestag des Mauerfalls haben wir das veröffentlicht, also quasi diese Beschriftung. Und tatsächlich ist es das mit Abstand meist fotografierte Haus der Straße und inzwischen in Berlin recht bekannt. Also es gibt auch Postkarten, es gibt Poster, es gibt Kühlschrankmagneten zu kaufen. Und wenn man so will, war diese Hausbeschriftung, das war ja schon ein Stück Konzeptkunst im weitesten Sinn.
Genau.
Ist das ja Konzeptkunst. Das heißt, der Weg in Richtung Konzeptkunst, die Schienen waren schon so ein bisschen gelegt. Und es gibt ein anderes Projekt, was ich eben noch in meiner Zeit als Werber gemacht habe. Das sind diese Lebenszeituhren. Das sind Uhren, die verbleibende Lebenszeit, die statistisch verbleibende Lebenszeit in Sekunden abzählen, um Vergänglichkeit bewusst zu machen, um bewusst zu machen, wie wichtig Lebenszeit ist und dass man sie eben nicht verschwenden sollte in irgendwelchen langweiligen Jobs oder in toxischen Beziehungen. Mhm. Also der Slogan dieser Uhr heißt A constant reminder to make the most of your life. Das habe ich auch vor ewigen Zeiten schon gemacht, also noch als Werber und eben ist ja auch...
Also das war so eine Nebenbei-Idee als Werber.
Das war eine Nebenbei, so eine Abfallidee.
Okay. Eine Abfallidee. Hey, das müsste man eigentlich haben hier auf dem Tisch.
Ich meine, hatte schon ewig lang, die hatte ich schon... Anfang der 2000er. Also
ich kenne eine Variante davon, habe ich mal gehört, um Meetings zu verkürzen. Ich weiß gar nicht, ob es das Ding gibt, aber das war eine Idee, dass jeder am Anfang verdeckt sein Jahresgehalt eingibt, am Anfang des Meetings. Und dann die Uhr kontinuierlich zeigt, was jede Minute des Meetings kostet.
Ah, großartig, ja. Ja, schön, ja. Der habe ich auch mal gehört, finde ich.
Aber dieses Visualisieren, also das, was in dieser Idee drinsteckt, ist ja dieses...
Das haben wir auch anders gelöst. Also die Dauer der Meetings haben wir sehr radikal gelöst von Anfang an in unserer Firma, indem es bei uns keine Sitzkonferenzzimmer gab. Es gab nur Stehkonfis. Also man mietete im Stehen und das hat einerseits den Effekt, dass Meetings schneller gehen, weil es einfach nicht so gemütlich ist. Es ist auch gesünder übrigens zu stehen. Und ein weiterer Effekt war, dass die Meetings pünktlicher beginnen, weil man lässt Leute ungern stehen. Aber wenn die da gemütlich sitzen, sagt man, okay, dann mache ich noch ein Telefonat und so. Die sitzen ja schön. Also sprich, ja. Genau, an alles gedacht.
Struktur prägt Verhalten. Das genau. Ist also dein Buch ist, also da werde ich am Schluss nochmal kurz drauf eingehen. Da sind übrigens ganz viele Ideen von dir drin, wo du dieses Prinzip sozusagen, was müssen wir eigentlich an der Struktur verändern, damit sich das Ergebnis verändert? Also nicht überzeugen, sondern verändern einfach eine Kleinigkeit an der Struktur und schwuppdiwupp verändert sich das Verhalten der Menschen. Das ist, glaube ich, ein extrem wertvoller Gedanke, der natürlich auch wieder auch so einen künstlerischen Touch hat, weil wenn Kunst einen Anspruch hat, Menschen zu berühren, dann passiert das ja auch nicht ganz ohne Hintergedanken, sondern auch mit einem Impulsgedanken.
Genau, also gerade Konzeptkunst ist ja eher gedankliche Kunst. Ich muss dazu sagen, etwas anderes stammt mir auch gar nicht zur Verfügung, weil ich ja handwerklich nichts gelernt habe. Also ich kann weder malen, noch zeichnen, noch fotografieren, noch filmen. Also ich kann ja eigentlich gar nichts. Also muss
Dichten
ich,
kannst du.
Texten, klar, das schon. Aber ich kann handwerklich nichts, was zur Kunst gehört. Auch keine Bildhauerei. Und sprich, dann, also ich kann nur Ideen, und dann bleibt dir eigentlich nur noch Konzeptkunst.
Wie bist du denn dann, wie gab es denn, also war ja diese sozusagen diese Dinge, die so nebenbei, die schon Kunst sind, würde ich sagen, auch die Beschriftung
des Hauses deuteten, ja, genau.
In diese Richtung deuten. Ja. Und wann gab es diesen Moment, wo du für dich selber auch definiert hast, oh, ich mache jetzt hier einen Schritt und ich begebe mich jetzt in die Kunstwelt?
Ja, das war schon irgendwie so ein schleichender Prozess. Also ein paar Spuren waren gelegt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du das mal. Und hatte praktisch, du hattest ja gefragt, welchen Einfluss jetzt mein Ruf oder oder meine Marke oder die Marke von Matt als Werber auf die Kunst hatte. Eher negativ. Weil man eben von einem Werber keine Kunst will, um es schlicht und einfach zu formulieren, sondern ich bin halt quasi als Marke für Werbung bekannt, aber von dem kaufst du keine Kunst, sondern also sprich, was die Kunst angeht, würde ich mich leichter tun, wenn kein Mensch mich als Werber kennen würde. Auf der anderen Seite hat mir natürlich in der Kunst geholfen, mein ganzes Netzwerk, was ich als Werber aufbauen konnte, dass man halt als Werber mit sehr vielen Branchen, mit sehr vielen Leuten, mit der ganzen Medienseite zu tun hat, mit sehr viel, auch natürlich auch mit Prominenten, mit Sportlern und so weiter. Also das heißt, das Netzwerk hilft dann. Also das heißt, das ist Vor- und Nachteil, den ich da habe als bekannter Werber.
Also was ich daraus höre, du musstest dich ein bisschen auch entmarken, um dort genau ernst genommen zu werden. Und das hast du ja getan, indem du zum Beispiel deinen Nachnamen, der ja viel markanter ist, durch die Namen der Agentur lässt du weg und als Künstler nennst du dich nur Jean Remy. Ist das
genau
richtig?
Genau, ja. Das hilft, aber nur wenig, muss ich sagen. Das hilft nur wenig, weil weil es gibt nicht so viele Jean-Remis. Das heißt, man ist dann doch recht schnell bei meinem Nachnamen. Aber was ganz interessant ist, mit meinem Nachnamen, also dieses von Matt, damit identifiziere ich mich gar nicht so, sondern bei von Matt fühle ich mich gar nicht angesprochen, sondern von Matt ist der Name der Firma oder ein Teil des Namens der Firma. Mein Name, oder wo der wirklich persönlich ist, also wo ich mich gerufen fühle, ist mein Vorname. Also Jean-Remy, das bin ich. Und von Matt, das ist halt irgendeine Familie in der Schweiz mit vielen Mitgliedern und ich gehöre da irgendwie dazu. Und außerdem ist es eine Firma, eine Werbefirma in Deutschland und da gehöre ich auch irgendwie dazu. Aber ich bin, also von Matt ist für mich jetzt nicht so, das ist nicht so meins.
Also fühlst du, dass du eher in deiner echten Identität jetzt angekommen bist als Konzeptkünstler oder ist das
schon doch? Also das ist ja eh schräg, dass man irgendwann quasi als Rentner oder plötzlich ist man wieder Kind. Oder also ich fühle mich wirklich in mancher Beziehung wieder in meiner Kindheit angekommen, auch dadurch, dass man nicht mehr systemrelevantes Mitglied der Gesellschaft ist, also eigentlich nichts mehr beiträgt, dass man plötzlich Zeit hat, wie im Vorschulalter. Also das heißt, ich sitze im Atelier und ich fummel da rum und die Zeit läuft und ich gucke nicht auf die Uhr und so weiter. Also ich fühle mich in mancher Beziehung wie wieder als Kind.
Gab es denn so in dieser Phase, wo du Schritte in die Kunstwelt gemacht hast, so eine konkrete Situation, wo dir schlagartig irgendwie klar wurde, dass hier irgendwie was anderes zählt als in der Werbung? Oder war dir das von Anfang an klar, dass das nach ganz anderen Spielregeln läuft?
Nee, es war mir überhaupt nicht klar, sondern ich bin da recht naiv reingetaumelt. Also fast sträflich naiv, muss ich sagen. Ich habe mich auch nicht groß informiert, ich habe mich auch nicht groß weder ein Buch gelesen noch mich groß unterhalten, sondern ich dachte einfach, jetzt guckst du mal, und habe sehr schnell festgestellt, dass die Kunst-Community doch auch wieder eine ganz eigene Welt ist, mit eigenen Regeln, mit eigener Sprache, wenn man so will, und dass ich da sehr viel lernen muss. Ich habe entsprechend habe ich auch am Anfang ein paar geradezu peinliche Fehler gemacht. Also ich erinnere mich an einen. Ich habe eine meiner ersten Arbeiten war so eine akustische Installation mit zwei kommunizierenden Röhren, also zwei große Röhren, die miteinander sprechen. Soweit so gut, und das waren so aphoristische Dialoge, die da gesprochen wurden. Also die habe ich geschrieben und hatte tolle Schauspieler gefunden, nämlich Jan-Josef Liefers und seine Frau, die eingesprochen haben. Also alles soweit gut. Und
ganz, ganz kurz, dieser Begriff kommunizierende Röhren, den gibt es ja aus der Physik, dass Hörer sich das kurz vorstellen können. Das heißt, es ist eine Installation und da gibt es zwei Röhren, die
große
aufeinander
Röhren,
gerichtet
die miteinander
sind.
Reden. Also okay. Das war, also genommen war die Inspiration tatsächlich damals aus dem Physikunterricht. Da haben wir also gelernt, eben die kommunizierenden Röhren. Und ich starte auf diese Versuchsanordnung und habe mir gesagt, warum kommunizieren die eigentlich nicht richtig, wenn die schon so heißen? Die könnten doch miteinander reden. Und Dialog war ja als Werber natürlich jahrzehntelang mein Thema. Und ich dachte, okay, das könnte ein guter Einstieg sein. Also habe ich Dialoge geschrieben und die sprechen lassen und die dann in diese Röhren gesetzt. Und ich habe auch gleich eine tolle Ausstellung bekommen. Also erst habe ich gar nicht begriffen, wie groß die Ehre war, weil ein Freund hatte dieses Werk bei mir gesehen und der hat mich vermittelt an das ZKM in Karlsruhe. Und das ZKM in Karlsruhe, mir sagte das nichts, weil ich ja eben wenig von Kunst verstand, ich hatte keine Ahnung und habe dem Freund nur gesagt, du, ja, ist ja nett, Karlsruhe, aber hast nicht irgendwie eine ordentliche Stadt, also sowas wie Hamburg oder Berlin oder München oder wenigstens München. Also ich habe überhaupt nicht begriffen, dass als Neuling, als Anfänger eine Ausstellung im ZKM in Karlsruhe zu kriegen, besser geht's gar nicht. Wie auch immer, ich habe es dann gelernt. Und
für die Hörer, die das auch nicht wissen, das ist das Zentrum für Kunst und Medien. Da kommt genau, das ZKM her. Ganz recht sachlicher Titel. Also es hat keinen Werbetext.
Also ein weltrenommiertes Museum für Medienkunst. Also wirklich weltrenommiert. Eigentlich steht es in der falschen Stadt. Also
da sagt das nicht, ich bin da geboren. Vor sehr langer Zeit. Aber ja,
gut,
ja
okay. Alles gut. Dann steht es in der richtigen Stadt, aber ein wunderbares Museum, aber ich habe es nicht begriffen. Aber jetzt habe ich also diese Röhren dahingestellt und habe die vorher noch dem Johann König gezeigt, dem Galeristen. Mhm. Und Johann guckte sich das kurz an und sagte, ja, interessant, aber mach das weg da vorne. Sag, was da vorne? Und dann zeigte er auf, auf diesen Röhren habe ich ein Logo gemacht, also richtig ein Logo, also wie, als wäre es ein Produkt, was man im
Laden kaufen kann. Ja klar, Reflex halt, das hast du dein Leben lang gemacht.
Genau.
Branding.
Das war
ohne Logo kein Branding.
Also weißt du, wie so ein Auto, ein Mercedes-Stern.
Und was war das Logo? War das dein Jean-Remy-Logo? Nee,
das Logo von dieser die Installation nannte ich Talking Tubes. Dann habe ich so ein Logo aus TT gebastelt und das Logo habe ich da vorne dran gemacht. Johann sagte, mach das weg. Er sagte, das geht nicht mehr, das habe ich ja Das habe ich ja reinlasern lassen, da in diesen Metallplatten. Das heißt, ich konnte es nicht mal mehr wegmachen. Aber das war so irgendwie, Johann sagt, das ist keine Kunst, das ist Marketing, was du da machst. Ja, da hat er natürlich absolut recht. Also das heißt, ich hatte so ein paar dumme Reflexe aus, also ich konnte diese 50 Jahre nicht abstreifen, da die ich hinter mir hatte. Für mich hatte jedes ein gutes Produkt, trägt mit Stolz.
Ja klar, natürlich, braucht er ein Logo. Also hallo, da müssen wir noch nicht drüber sprechen.
Auf dem Apple-Computer ist ein Apfel drauf. Und
ja, wobei jetzt muss man ja sagen, viele Künstler nutzen das ja auch bewusst. Ich weiß nicht, ob Beuys so erfolgreich gewesen wäre ohne seinen Hut. Und das ist ja auch nichts anderes als ein Markencode, ne? Distinctive Brand Asset.
Ja? Und genau, das ist ja seine Personenmarke und das ist bestimmt was anderes.
Das ist, der hat nicht auf jede Installation, auf jeden Fettstuhl dann noch einen Hut draufgelegt oder so. Nee, das hat er nicht gemacht.
Genau. Mhm. Und also insofern, das war schon ein erstes Learning gehabt. Und ja, das war so ein erster Schritt. Und dann ging es halt irgendwie weiter. Und inzwischen habe ich jetzt doch schon ein paar schöne Ausstellungen gehabt, auch in Museen.
Ja.
Und
was hat dich am meisten bist da angekommen in dieser Welt? Was war so ein Moment, wo du am meisten Freude dran hattest? Wo du sagst, oh, das ist ja wirklich anders als früher. Und auch Dinge, wo du gesagt hast, oh Mann, also das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Vielleicht auch eine Frustration gefühlt.
Also, genau, ich kann zu beidem etwas sagen. Also Freude hat mir zum Beispiel gemacht, ich hatte im Kunstpalast in Düsseldorf, war ich Teil einer Gruppenausstellung und eine Gruppenausstellung ist immer auch Wettbewerb letztlich. Also da waren, ich weiß nicht, vielleicht 15 Künstler und natürlich willst du nicht der wenigst Beachtete sein. Und da hatte ich so ein paar, oder zumindest eine Sache, so eine interaktive Sache auch ausgestellt, also mit der man sozusagen spielen konnte, also die irgendwie reagiert hat. Und da hat mich sehr gefreut, dass da immer Leute waren. Also das war sehr beachtet, da meine Ecke, die ich in dieser Gruppenausstellung hatte. Ein anderes schönes Erlebnis war, ich hatte vor kurzem eine Ausstellung in Hamburg und womit ich gar nicht gerechnet hatte, weil das war nur so eine Pop-up-Geschichte und das war auch keine Galerie, sondern einfach so ein Museumsraum, da wurde gekauft. Also Leute liefen da rum und sagten, wo ist die Galeristin, also wo kann ich mich anmelden? Und plötzlich stand an mehreren Exponaten, waren so Kleber. Und das war auch ein schönes Erlebnis und dann gab es natürlich auch ein paar weniger schöne Erlebnisse, klar. Was ich zum Beispiel hatte ich am Anfang so ein paar frustrierende Erlebnisse mit Galeristen.
Ja.
Und zwar interessanterweise vor allem, was deren Zuverlässigkeit oder das heißt, ich war es aus der Werbung, aus der langen Zeit in Werbeagenturen war ich es gewohnt, dass wenn jemand anruft, gibt sofort Feedback oder man ist transparent, man schreibt sofort zurück, man ist sehr flüssig mit Informationen und so weiter, man informiert alle, man hält sich an Verabredungen und so. Und da fand ich irgendwie die Galeristen, also die ersten, die ich da kennengelernt habe, mit ihren ständigen Absagen und ja, vielleicht und dann doch nicht und so. Das fand ich extrem wuschig. Also ich habe mir bei den ersten, mit denen ich Kontakt hatte, habe ich gesagt, also wenn die, gut, dass die keine Werbeagentur haben, die werden sofort pleite, weil so kann man kein Geschäft führen.
Was ich mir auch schwer vorstellen kann, ich meine, jetzt hast du einen Ruf wie Donnerhall in der Werbung. Also wenn Jean-Remy von Matt irgendwo anruft, dann passieren Dinge. Und jetzt bist du in einer ganz anderen Welt und merkst, dass die Währung nicht die gleiche ist. Ne? Das ist ja, merkt man ja auch manchmal, wenn sich Marketingverantwortliche dann als Berater selbstständig machen und die merken, oh, da ist eigentlich eher viel auch geliehene Macht dahinter gewesen. Und das ist ein anderes Spiel. dann
natürlich,
als Berater. Ne? Vorher überall eingeladen, alle wollten mit einem sprechen und plötzlich ist man halt nicht mehr ganz.
Ja, das stimmt. Aber damit kam ich ganz gut zurecht, dass ich dann plötzlich zum Bittsteller wurde. Und
das ehrt dich ja. Also ich finde das ganz, also ich finde das bewundernswert, muss ich mal an dieser Stelle sagen, dass du auch bewusst dich dieser kalten Dusche in diesem, weil viele bleiben ja in ihrer Komfortzone und da hast du dich ja wirklich ins kalte Becken dann auch begeben.
Ja.
Mit Schwimmflügel, ne, durch deine Kontakte und
genau. Schwimmflügel durch die Kontakte und natürlich auch, also wo ich praktisch so einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem echten jungen Künstler hatte, war natürlich auch, dass wenn ein wirklich junger Künstler irgendwas bauen will, eben so riesige Röhren, die miteinander sprechen, dann braucht er erstmal einen Sponsor, der hat ja gar nicht das Geld, um das herzustellen. Das ist ja, sind ja komplexe Sachen. Oder ich habe jetzt gerade eine Videoinstallation.
Oder die Kontakte zu den richtigen Schauspielern, die dann die richtige Stimme haben, um die Sachen einzusprechen.
Da musste ich, also ich habe eine Installation mit 9 Monitoren gemacht. Hinter jedem Monitor ist ein Computer, weil die irgendwie zusammenspielen und so. Das ist immer teuer. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich sowas dann selber erstmal bezahlen kann. Aber das ist schon auch ein Vorteil.
Aber magst du noch ganz kurz zu den kommunizierenden Röhren das Konzept dahinter noch ein bisschen? Also das kann man sich jetzt gut vorstellen. Was war denn der Dialog, der dann da stattfand, dass die Hörer das noch ein bisschen in ihrem Kopf
lebendiger gestalten? Das waren 4 verschiedene Dialoge, die konnte man anwählen. Also es war auch insofern interaktiv. Ja. Und das waren so aphoristische Dialoge übers Reden und Schweigen. Also letztlich über den Dialog. Also Gespräche über den Dialog. Und in einem Gespräch geht es um eine Welt, in der alles geklärt ist und niemand mehr irgendwas. Also alle Menschen haben alles geklärt, es gibt nichts mehr zu diskutieren und es ist plötzlich Stille in der Welt, weil alle sind zufrieden, es gibt keinen Grund mehr. Und das habe ich so ein bisschen ausformuliert, also das wird dann im Dialog quasi so erarbeitet. Und solche Visionen, also solche, solche Dialoge habe ich geschrieben und die konnte man dann anwählen. Mir fällt gerade noch ein Punkt ein zuvor hin, sorry, dass ich springe. Eine so ein bisschen Enttäuschung, die ich erlebt habe in der Kunstwelt. Das musste ich aber auch erst erfahren, wie wahnsinnig wichtig Beziehungen sind. Also das heißt, Beziehungen sind wesentlicher Faktor, was Erfolg in der Kunstwelt angeht. Also sprich, die richtigen Leute kennen, sich mit den richtigen vernetzen, weil sehr vieles entsteht durch irgendwelche Zufälle. Also da ist nicht... Und das ist schon anders im Marketing.
Magst du da ein Beispiel? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast Erlebnisse gehabt.
Alles, was mir bisher gelungen ist, jetzt an positiven, jetzt eben Ausstellungen, das waren immer irgendwelche Zufälle. Also das hatte keine wirkliche Logik oder so, sondern es war zufällig neben jemandem gesessen, der zufällig gerade zu dem Thema eine Ausstellung kuratiert und so. Also ich habe einfach gemerkt, hätte ich diese Beziehung nicht, dann, also ohne Netzwerk kommst du nicht
weg. Das steckt ja, genau, das ist ein super Sprungbrett jetzt für die Abschlussphase unseres Gesprächs, weil jetzt können wir mal destillieren, weil das, was du da gerade gesagt hast, ist ja auch ein Prinzip. Das heißt, das erste Punkt ist, Erfolg in der Kunstwelt ist nicht planbar, viel weniger planbar als Dienstleister im Marketing.
Ja.
Das heißt aber, das Prinzip, was dahinter steckt, ich muss Oberfläche schaffen. Ich muss einfach mich mit Menschen umgeben, an Orten sichtbar sein, auf Plätzen sitzen, wo daneben jemand Interessantes Platz nehmen kann, kommunikativ sein oder in Kontakt treten. Ne? Das ist also die Oberfläche fürs Glück zu machen. Das Glück schwirrt immer draußen rum und ich muss die Brust breit machen. Wäre ja so dann als Künstler ein Prinzip. Und dann lass uns doch mal genau einfach unsere Deformation professionell jetzt mal auf den Künstler als Marke anwenden, was würden wir denn jetzt als Erfolgsprinzipien und du ja noch viel mehr als ich das könnte, ich kann es ja nur moderieren, was hast du bisher erkannt, wo du sagst, du würdest jetzt gar nicht, du hast diese Erfahrung gemacht, aber du würdest jetzt einen Künstler beraten und sagen, hör mal, damit deine Marke wirklich stark wird, dann sind das folgende drei Prinzipien, die du unbedingt beachten solltest oder gibt auch vielleicht fünf oder wie auch immer. Wie immer wir uns dem Thema nähern. Weil diese komplexen Systeme, und eine Kunstwelt ist ja auch ein komplexes System, hat ja auch so eine inhärente Logik. Und eine davon hast du gerade genannt. Einfach to mingle ist to meet und to meet ist to succeed.
Ja, aber das ist jetzt wirklich schwer für mich. Also du fragst gerade einen mittelerfolglosen Künstler nach seinem Erfolgs.
Nee, nur aus der Beobachtung, was du bisher gelernt hast. Also ich spreche mit jemandem, der in diesem System jetzt Erfahrungen gesammelt hat und gleichzeitig, und das muss man dir ja auf jeden Fall zugestehen, sehr große Erfahrungen hat, wie du beiträgst dazu, Marken im wirtschaftlichen Raum erfolgreich zu machen. Und das ist eigentlich das, und wir reflektieren das zusammen. Du musst jetzt nicht die Antwort liefern, einfach nur mal drüber nachdenken. Also was hast du bisher gelernt darüber? Was wären so die Grundprinzipien?
Also quasi ohne ein interessantes Produkt kommst du nicht weit oder da fehlt dir viel. Das heißt, du brauchst natürlich ein interessantes Produkt, idealerweise natürlich auch einen wahrnehmbaren Stil, dem du erstmal treu bist. Also das heißt, von Anfang an in verschiedene Richtungen, also zu breit gefächert zu sein, macht keinen Sinn, sondern du brauchst erstmal ein, also wie man beim Bohren erstmal mit dem Spitzenbohrer rangehen muss, um überhaupt einzudringen, brauchst du eine klar definierte Idee, Kunstidee oder ein Kunststil oder was auch immer. Das heißt, du musst, also profilieren geht nur, indem man praktisch sein Produkt erstmal profiliert. Also, dass man.
Super. Und jetzt habe ich eine super Idee. Danke, das war ein super Punkt. Und jetzt nehme ich immer die Rolle ein und übertrage das, was können Markenverantwortliche daraus lernen. Und das ist ja eigentlich gar nichts Neues. Ja? Man muss fokussieren, um überhaupt durchzudringen. Weil sonst jede Marke, keine Marke hat die Chance, hängen zu bleiben. Und das muss der Künstler auch tun, in Form von Signalen, die er sendet, einem bestimmten Stil, was man wiedererkennt, ein bestimmtes Thema, was immer wieder auftaucht und dadurch überhaupt eine Wiedererkennbarkeit zu erzeugen. Und da haben wir schon Parallelen zwischen Kunst, sozusagen Künstler als Marke und normalen Marken.
Genau, du kannst dann, wenn du eine gewisse Bekanntheit geschafft hast, dann kannst du langsam ausweiten. Aber das ist bei einer Marke identisch. Also man muss erstmal den Pflock einschlagen, bevor man einen Zaun bauen kann.
Und da würde ich noch eine Nachfrage stellen. Du hast gesagt, man muss was Interessantes schaffen. So, jetzt ist die Frage, was ist denn interessant?
Da hilft natürlich Provokation, da hilft natürlich, wenn es irgendwie spektakulär ist, also wenn es vor allem sehr eigenständig ist, also sich nicht irgendwie einreiht, also nicht irgendwie der Richter für die Armen ist, sondern eben was ganz, wenn man einen eigenen Stil findet, irgendetwas, was benennbar ist, also was man wiedererkennt oder was man sogar benennen kann. Das hilft natürlich sehr. Und das ist der eine Bestandteil. Und der andere Bestandteil ist, wie schon erwähnt, eben das Netzwerk. Also man muss dann praktisch unter die Leute damit und man muss versuchen, das möglichst bekannt zu machen oder an die richtigen Leute bringen, die einem dann da und dort einen Kontakt verschaffen oder sogar eine Ausstellung ermöglichen.
So, da kann ich wieder einhaken. Da ist die Parallele. Wir brauchen eben im kommunikativen Bereich Media Invest. Ja? Wir können die relevanteste Botschaft haben, aber eben nicht die Reichweite. Wir müssen sichtbar werden. Das ist wie die Geschichte von dem Galeristen, der Impressionisten, der damals gesagt hat, ist mir egal, was Sie über mich schreiben, Hauptsache Sie schreiben meinen Namen richtig. Das heißt, Fame als Treiber von Erfolg ist auch in der Kunst genauso wie bei Marken wichtig. Und der Bob Hoffman hat ja so schön gesagt, das kürzeste Briefing aller Zeiten, make me famous. So, und dieses Famous, das entsteht durch Netzwerk, das entsteht dadurch, dass viele Menschen einen kennen, über einen sprechen, mit einem sprechen. Und da haben wir eine zweite Parallele. Das ist doch cool.
Genau. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zu mir und zu meiner Marke. Mein Buch war eher kontraproduktiv, was meinen Weg in die Kunst angeht. Weil das
Buch, erzähl, warum?
Das Buch, obwohl es ja gar kein Werbebuch oder Werberbuch ist oder sein soll. Es geht ja nicht um Werbung, sondern es geht um mein kreatives Leben, meine Kindheit, meine Berufszeit, aber jetzt auch meine Zeit, meine Anfänge als Künstler. Aber letztlich hat es mich jetzt nochmal als Werber hochgespült. Also ja. Es war nicht zu vermeiden, dass die ganzen PR Angebote, die ich bekommen habe, und das waren wirklich viel, also da kann ich sehr dankbar sein. Es haben sich also alle Medien bereit erklärt, was weiß ich, mit mir Interviews zu machen, über das Buch zu reden und so. Aber ich wurde immer eingeladen als oder angekündigt als der Werber oder der
die Werberlegende,
die Werberlegende und so
Großkreative,
aber nicht als der Künstler. Das heißt, es hat mich jetzt nochmal zum Werber gestempelt, was ich eigentlich gar nicht wollte.
Hat die Gedächtnisspuren jetzt wieder in eine falsche Richtung?
Eine falsche Richtung.
Entwickelt.
Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht meckern, weil es hat natürlich auch nochmal für Bekanntheit gesorgt und für du wirst es nennen Markenaktualität, also sprich die Marke Jean-Remy oder Jean-Remy von Matt ist jetzt durch das Buch und durch die ganze PR drumherum jetzt nochmal befeuert worden.
Ja, klasse. Ja. Das ist nochmal ein guter
Zusatz.
Hinweis. Ist nochmal gut, weil Es hat ja wirklich so einen bitter-süßen Geschmack. Ne? Auf der einen Seite dient es nicht 100% deiner Motivation, wer du als Marke werden möchtest, ne? Als ernstgenommener, großer Künstler, weg von dem jungen Künstler hin zum etablierten Künstler. Umgekehrt schafft es aber genau die Zutat, die es dann wiederum braucht, um einen der Erfolgsfaktoren zu füttern, nämlich das Netzwerk, die Oberfläche und
genau.
So weiter. Also super, ich finde, das ist ein runder Bogen, den wir hier geschafft haben.
Schön.
Mit diesem spontan. Also vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und ich habe das sehr genossen. Ich möchte auch nochmal das Buch allen Hörern empfehlen. Einmal, weil man auch sehr, sehr viel natürlich über Werbegeschichte lernt. Ganz viele tolle Anekdoten, die ich auch noch nicht alle kannte. Also man denkt ja immer, da sind immer noch ein paar ganz tolle Aspekte drin, wie bestimmte Headlines entstanden sind und das liebe ich auch. Und ich habe das Buch auch sehr, ja, wie du sagst, es ist ja in sehr kurzen Kapiteln geschrieben. Ich habe es also ratzfatz weggelesen. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Buch, macht echt sehr viel Spaß und schönes Geschenk für alle, die in der Werbebranche und der Marketingbranche unterwegs sind. Jetzt würde ich zum Abschluss einen Markencode gerne von Markenkraft pflegen und zwar, das ist ein Gedanke, den du allen, in diesem Fall Markenverantwortlichen, auf den Bildschirm zaubern kannst, entweder auf dem Handybildschirm, wenn sie morgens drauf gucken oder auf den Laptop oder den Desktop. Und da würde ich aber gerne so einen Fokus drauf setzen, was könntest du aus deiner Perspektive als Künstler diesen Leuten mitgeben, als Impuls, was sie als Markenverantwortliche zu besseren Markenverantwortlichen macht. Hast du eine Idee?
Einfach ein Satz oder eine Regel? Oder?
Ein Satz, ein Begriff. Du kannst auch theoretisch sogar ein Bild, dann müsstest du nur sehr genau beschreiben, aber genau. Was würdest du da als Impuls den Leuten geben?
Vergiss, was du denkst, frag andere. Die wissen es besser.
Super. Vergiss, was du denkst, frag andere, die wissen es besser.
Ja.
Okay, das ist super, das nehmen wir mit. Jeremy, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Also ja, es auch, war Olaf.
Sehr offen und ich möchte dir auch einfach noch viel, viel Erfolg auf diesem künstlerischen Weg gehen und nochmal großen Respekt aussprechen, dass du das machst, und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß auf den verbleibenden vielen, vielen Sekunden auf deiner Lebenszeit.
Ja, danke, danke. Vielen Dank. Ciao, Olaf. Tschüss. Wo immer du bist.
Ja, das wünsche ich dir auch. Bis dahin. Tschüss. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.